HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Marco Postingel. Mein Name ist Natascha Pflaumbaum. Marco Postingel ist Solo-Fagottist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das seit 1994. Hallo und guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ihr Platz im Orchester ist meistens der genau gegenüber, nämlich en face zum Dirigenten. Schaut der auf, guckt er ihn ganz genau an, denn da ist der Platz des Solo-Fagottisten. Genau da sitzt er nämlich, Marco Postingel, mittendrin. Eher unauffällig, könnte man meinen, aber er kann ihn immer direkt in die Augen sehen. Zum Beispiel dem Chefdirigenten Maris Jansons oder etwa Sir Simon Rattle. Und ich habe mich als erstes gefragt, ist das nicht eine unwahrscheinlich privilegierte Perspektive, wenn man dem Dirigenten, der alles leitet, so ins Gesicht sehen kann?
Es ist immer sehr interessant, diese Persönlichkeiten zu sehen, ja, wie unterschiedlich die alle sind. Sehr interessant, ja.
Und tauscht man da auch Blicke aus oder ist das eher, habe ich da eher ein bisschen viel Fantasie? Also gibt es da etwas Korrespondierendes?
Absolut, sehr, sehr viel, ja. Eigentlich dauerhaft, ja, natürlich. Also Dirigenten müssen kommunizieren, das ist ihre Arbeit. Und desto besser sie kommunizieren, desto mehr hat man das Gefühl, mit ihnen in Kontakt zu sein.
Ich habe mich irgendwie so konzentriert auf diese Position, weil ich das so interessant finde, denn das ist tatsächlich die Position, die ein bisschen im Hintergrund ist. Also man sieht den Dirigenten, man hat ihn auch als Orchesterleiter und sein Name steht für die ganze Produktion. Aber jetzt ihre Position, die ist ein bisschen, sage ich mal, auf der anderen Seite, auch auf der anderen Seite des Glamours. Und ich habe aber gerade den Eindruck, dass diese Position, die Sie haben, eigentlich die interessantere ist.
Ich glaube zutiefst, dass jeder Orchestermitglied sehr wichtig ist. Jeder profitiert von seiner Position und sehr wichtig ist innerhalb eines Orchesters, dass die Energie so viel wie möglich zirkuliert. Als Einzelpersonen sind wir alle nicht so wichtig. Wir sind nur als große Gruppe wichtig. Und wenn jeder von uns hilft, die Energie nach hinten oder nach vorne, nach links, nach rechts zu bringen, dementsprechend, was er gerade spielt, dann gewinnt natürlich die Musik.
Verlassen wir mal dieses konkrete Bild, diese konkrete Situation. Was mich so interessiert an Ihrer Position ist eigentlich gar nicht so sehr, dass Sie Solofagottist sind, sondern die Vielfalt, die Sie repräsentieren. Sie sind Orchestermusiker, Sie sind Musikpädagoge, Sie sind Professor am Mozarteum Salzburg, Jurymitglied beim ARD-Musikwettbewerb. Das heißt, Sie machen eine ganze Menge andere Sachen, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht vermutet. Und warum mich eigentlich dieses Bild interessiert, ist die Frage, ob das nicht vielleicht eine geradezu exemplarische Biografie eines modernen Musikers ist. Das ist jedenfalls die Frage, die mich antreibt eigentlich zu dieser Sendung. Was macht eigentlich einen modernen Musiker von heute aus? Vielleicht können wir darüber sprechen.
Es ist so, dass Orchester alleine nur, also es ist ein Teil von dem Leben, also eine Facette von alles, was man so liebt. Und das ist die Leidenschaft zur Musik. Man muss sich dauernd weiterbilden und weiterentwickeln, indem man auch die anderen Teile des Lebens eines Musikers fühlt, ausfüllt. Also das Unterrichten ist sehr wichtig, weil das hilft einem sehr einfach. Weil man sieht selbst, wie viele Probleme man noch hat und man kann sich dauernd konfrontieren, zwar direkt konfrontieren mit den meistens jüngeren Leuten. Und die Kammermusik ist vielleicht das Allerschönste. Also da spielt man halt die wunderbaren Werke, die man sich immer gewünscht hat. Und das ist ein Riesenteil, was für mich viel wichtiger ist als, sagen wir, das Solistische.
Wollen wir erstmal ein bisschen Musik hören und auf Ihr Instrument zu sprechen kommen, nämlich das Fagott. Wir haben die erste Musik haben Sie ausgewählt und zwar von Antonio Vivaldi, ein Largo. Warum?
Das ist ganz einfach. Also Vivaldi hat 37, also eigentlich 39 Fagottkonzerte geschrieben. Und das ist die große Leidenschaft meiner Jugend gewesen und bleibt einfach eine wunderbare Welt. Also Venedig um den 18. Jahrhundert war eine sensationelle Welt, die mich immer fasziniert hat. Vivaldi hat mein Instrument irrsinnig gut beschrieben und jede Facette ausgenutzt, also vom Tragischen bis zum Lyrischen, zum Melancholischen, zum extrem virtuos. Und dieser Fagottist, der das spielt, Sergio Zolini, ist der größte Freund meines Lebens und ist ein sensationeller Musiker, einer der vielleicht größten Musiker, die ich je kennengelernt habe.
Thank you.
Das war eine ganz besondere Aufnahme, auch mit einem besonderen Instrument.
Ja, also das Instrument, wir versuchen seit sehr vielen Jahren zu rekonstruieren, was das für ein Instrument gewesen sein könnte. Die ganze Geschichte von den Fagottkonzerten von Vivaldi ist sehr kompliziert und man muss sich vorstellen, dass er 39 Konzerte geschrieben hat für ein Instrument, was eigentlich schon nicht mehr besetzt war in Venedig in der Zeit. Also man weiß gar nicht, für wen er das geschrieben hat. Man sagt natürlich Scuola della Pietà, also dass die Putte von la Pietà auf Riva degli Schiavoni geschrieben worden ist, aber es gibt eigentlich keine Zeugnisse, die uns sagen, wer das gespielt haben kann. Diese Fassung, die wir gehört haben, ist auf einem relativ kurzen Instrument, also ein Instrument auf 440, was ungefähr der Pitch von heute entspricht. Eine sehr kleine Maschine, sehr schwer zu spielen, also besonders schwer zu spielen. Und vielleicht nicht den Charakter von einem Schatteninstrument ergibt, was man so immer denkt vom Fagott, sondern eine eher helle, fast schrille, weinende Stimme hat. Und Sergio hat das nachbauen lassen, also Sergio Azzolini, der das jetzt gerade gespielt hat. Und finde ich einen fantastischen Resultat damit erreicht. Und die Auseinandersetzung, die er mit diesen Konzerten hat und immer noch macht, weil er ist noch dabei, alle aufzunehmen, ist für uns in der Fagottwelt wirklich sehr, sehr wichtig und bedeutend.
Wie wichtig ist Ihnen eigentlich das Instrument?
Naja, also Instrumente sind eben, wie man sagt, ein Instrument. Also die tragen zum Zweck bei, aber so wichtig sind sie dann auch nicht. Viel wichtiger ist die Musik und zweitens natürlich die Seele, die dahinter steht, wie man das sagt. Es kann eine Flöte, eine Oboe, eine Geige oder ein Klavier sein, aber das Instrument ist begrenzt wichtig. Ich finde es nicht so wichtig. Ich bin natürlich sehr fasziniert von der ganzen Welt, die dazu gebracht hat, mein Instrument so spielen zu lassen, wie es heute ist. Ich informiere mich dauernd über Instrumente. Ich versuche, in den Museen reinzugehen. Ich versuche, eine Idee zu bilden, wie das damals gewesen sein kann. Aber es ist so unglaublich vielfältig und so reich an unterschiedlichen Instrumenten. Die gleiche Instrumentenbauer wie Grenzer, Denner, Eichentopf und so weiter, die ganz großen Instrumentenbauer für Oboen und Fagotte, haben so viele unterschiedliche Instrumente hinterlassen, wo jedes Instrument so auch anders klingt innerhalb der gleichen Familie, dass es für uns unendlich faszinierend ist und interessant ist, diese Dinge mit einer Hand zu haben und versuchen sie zu kopieren, weil die Originale funktionieren leider oft nicht mehr. Und es ist eine riesige Auseinandersetzung. Aber schließlich ist, wenn wir dann auf der Bühne sind, das Instrument nicht mehr so wichtig.
Ist diese Vielfalt nicht auch der Grund dafür, weshalb Sie sich so interessieren für die Barockmusik?
Also prinzipiell interessiere ich mich für die Barockmusik, weil es gute Musik ist, nicht wegen meines Instrumentes. Ich interessiere mich immer für ein Kunstwerk, weil es einfach was zu sagen hat und was zu erzählen hat. Die Instrumente kommen hinterher. Zuerst lernt man ein Stück von der Partitur kennen und dann fängt man an, sich auch Gedanken zu machen, wie könnte ich das realisieren. Aber prinzipiell ist immer die Musik, also die Musik geht immer im Voraus.
Absolut. Wir hören noch ein bisschen Musik, ja. Und zwar aus der Matthäus-Passion, ein Choral. Das ist aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Und zwar ist das eine neue Aufnahme von John Elliott Gardiner und den English Baroque Soloists. Und Sie sind einer von denen, gell?
Ja, ich hatte das Glück, diese große Reise mitzumachen mit John Elliott und mit dem Orchester. Wir haben wirklich Dutzende von Konzerten gespielt. Und dieses Konzert wurde dann live, man muss sagen, es ist wirklich live aufgenommen, in der Kathedrale von Pisa, Piazza dei Miracoli. Das war das letzte Konzert von einer ganz, ganz langen Reise, die uns mit der Matthäus-Passion über ein ganzes Jahr begleitet hat. Und es ist ein vielleicht einer der Meilensteine der Menschheit. Und ich finde immer die Matthäus-Passion einfach das allerwichtigste und bedeutendste Stück von der damaligen Zeit und vielleicht überhaupt in der ganzen Geschichte. Man ist einfach dankbar, dass man Musik studiert hat, um das einmal mitspielen zu dürfen. Und das mache ich immer wahnsinnig gerne. Es ist von einer unendlichen Tiefe und Trost auch, wahnsinnig viel Trost. Bachs Musik ist Trostmusik. Es ist das Zentrum von unserer gesamten Musikwelt für mich. Und Matthäus Passion sowie Johannes und die Hamollmesse haben wir oft aufgeführt mit John Elliott. Ich muss sagen, er ist ein Mensch, der mich wahnsinnig fasziniert und der den Johann Sebastian Bach auch besonders liebt. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel Liebe dabei und Respekt. Diese Aufnahme liegt mir sehr am Herzen, deswegen habe ich sie mitgebracht.
Marco Postingel, wie kommt man aber jetzt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zu John Elliott Gardiner, zu den English Baroque Soloists? Ergibt sich sowas? Plant man sowas? Macht man das, weil man so ein Fable, so eine Leidenschaft für Barockmusik hat?
Man täuscht sich, wenn man denkt, dass John Elliott Gardiner jetzt ein Spezialist für die Barockmusik sei. Ja. John Elliott Gardiner ist prinzipiell ein sensationeller Musiker, der sich für Psalmensymphonie von Stravinsky einsetzt, wie für Berlioz-Opern, wie eben für Monteverdi. Also er ist ein extrem ausgebildeter Musiker und Künstler. Wie ich zu John Elliott gekommen bin, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Über Freunde natürlich. Also ich bin als Kind mit seinen Aufnahmen aufgewachsen und er hat mich dann einmal über einen Freund gefragt und hat gesagt, möchtest du bei mir spielen? Und dann ist er auch wohl sehr oft zu uns gekommen, zum Bayerischen Rundfunk. Und ich habe einen sehr guten Kontakt auch zu seiner Frau, die eine sehr gute Freundin ist, die Isabella de Sabata, die übrigens die Nichte ist von Victor de Sabata, ein ganz großer Dirigent. Und so haben wir uns kennengelernt. So langsam sind wir sehr nahe gekommen und er hat mich dann gefragt und ich habe mich sehr gefreut, da mitspielen zu dürfen. Das mache ich immer wieder mit ganz großer Freude.
Ich frage mich immer noch vor dem Hintergrund dieser Musikerbiografie, wie das so funktioniert. Man kann ja seinen Lebensweg nicht planen, auch als Musiker. Man kann sagen, ich habe diese Stelle hier im Sinfonieorchester und dann gucke ich mal, nach welchen Seiten ich dann weiter gucke. Und mich interessiert eigentlich weniger immer so an Biografien, welche Stationen da waren, sondern die Wege dahin. Und das ist hier halt interessant, einfach zu sehen, wie so ein Musikerweg so durchs Leben geht. Ja? Man hat eine Leidenschaft und dann kommt das so. Deswegen nochmal die Frage, kann man das überhaupt planen oder ist dann tatsächlich das Interesse an dieser Musik so groß, dass das auf einen zukommt, dass man eigentlich nur ein bisschen warten muss?
Ja, ein bisschen ist es so. Ja, also ich glaube, die Leidenschaft und die Ehrlichkeit zur Musik ist sehr, sehr wichtig. Und dann entwickelt man einfach so langsam einen, vielleicht Charakter kann ich sagen, oder einen, also Stil ist zu groß, aber so eine Attitüde, die dann gewissen Menschen sehr nahe ist und vielleicht anderen nicht. Und die Wege im Leben machen so, dass man durch Kenntnisse und durch Freundschaften andere Menschen erreicht. Und man findet sich, ich weiß nicht aus welchem Grund, also man hat dann vielleicht einen gleichen Geschmack oder eine gleiche Meinung über Komponisten, über Musik, durch die Art zu spielen, durch die Art vielleicht kontaktfreudig zu sein, musikalisch oder nach außen gehend. Und dann findet man eben eine gewisse, in Anführungszeichen, Kategorie von Musiker statt eine andere. Und das geht so von Station zu Station. Viele von den Musikern, die ich heute liebe, habe ich durch Freundschaften kennengelernt. Also die wurden mir dann vorgestellt oder sie haben mich im Konzert gehört oder ich habe sie im Konzert gehört. Und vieles passiert einfach eher auf der Bühne musikalisch und man baut so langsam die Kontakte auf und es entsteht sehr natürlich, würde ich sagen, aber man kann es natürlich nicht planen.
Ist es eigentlich schlimm, dass Sie nicht als Solofagottist ganz vorne stehen, sondern noch mittendrin sind?
Also ich finde das vorne oder hinten überhaupt nicht wichtig in der Musik. Es gibt kein Vorne und kein Hinten in der Musik. In der Musik gibt es nur den Komponisten, seine Meinung, seine Seele, seine Vorstellung, alles andere, wo man sitzt und wer man ist, ist komplett unwichtig. Ich muss sagen, was mich fasziniert in meiner Arbeit ist, dass man gleichmäßig viel Kontakt hat mit Menschen, die 15, 16 Jahre alt sind und 90. Also Herbert Blomstedt ist mir sehr, sehr nahe und viele Studenten von mir sind mir sehr nahe. Also wenn man auf der Bühne ist, finde ich, wie alt man ist und wer man ist, wirklich sehr unbedeutend. Also wichtig ist, dass man kommuniziert und versucht natürlich zu kommunizieren und dass die Energie zirkuliert. Das ist viel wichtiger als wer man ist, ob man Mann oder Frau ist, ob man alt oder jung ist, finde ich wirklich sehr unbedeutend.
Zirkuliert mehr Energie in der Barockmusik?
Nein.
Warum ist dann aber die Barockmusik Ihnen so wichtig?
Die Barockmusik ist mir sehr wichtig, aber die ist mir nicht nur alleine wichtig. Also mir ist die Romantik und die moderne Musik genauso wichtig. Vor allem die Musik aus dem 15., 16. Jahrhundert auch extrem wichtig. Also die Renaissance-Musik ist mir vielleicht noch näher. Also das Seicento Italiano und die ganze englische Aria mit Locke und Turner und natürlich Bird, Gibbons und Purcell sind mir mindestens so nahe wie die Musik von Bach oder von Schumann oder von Beethoven und Mozart. Also ich mache da keine Kategorien. Ich finde, gute Musik und sensationelle Musik gab es eigentlich immer. Und die Liebe zur Barockmusik hat prinzipiell mit Johann Sebastian Bach zu tun, weil ich ihn als einer der größten Humanisten und wichtigsten Menschen überhaupt in der Menschheit, in der Geschichte halte.
Aber wir hören Monteverdi einmal, gell?
Wunderbar.
Das waren Magdalena Kozina und Anna Prohaska mit Pur ti miro. Wir haben eben drüber gesprochen. Ist das langsam? Was ist das überhaupt für ein Zustand, der da besungen wird?
Ja, es ist ein besonderer Seelenzustand, diese vollkommene Liebe, wenn man sich ineinander schmilzt. Also wenn die zwei Seelen zusammenkommen. Und man muss sich vorstellen, dass diese Arie am Ende von einer sehr harten, blutigen Oper kommt, also am Ende von Popea. Eine unglaublich charaktervolle Oper, die wahnsinnig viel Wut und Hass in sich hat und Verrat. Und am Ende kommt Nerone und Popea, kommt diese wunderschöne Arie von Nerone und Popea, wo sie sich gefunden haben. Und das Tempo, ob das langsam oder schnell ist, ich meine immer, es ist ein bisschen ein Recitar cantando, eine Form, die mich immer fasziniert hat in den verschiedenen Jahrhunderten. Das fängt zum Beispiel hier an bei Monteverdi. Das haben wir in der Matthäus-Passion sehr oft zwischen die Rezitative und die Arien gibt es immer ein Arioso. Das ist zwischen Singen und Sprechen. Also die Musik bewegt sich, aber man singt nicht genau aus, aber man spricht auch nicht. Dieses Recitar cantando, was von der Cappella di Bardi so unterstützt worden ist, hat sich bei Monteverdi wirklich entwickelt und Bach konnte das fantastisch benutzen in der Matthäus Passion. Und viel später kommt das für mich ganz extrem bei Schumann auch. Also in den Faustszenen kommen sehr viele Situationen, wo die Sänger noch nicht eine Arie singen, aber es ist lange noch kein Recitativo. Und diese Form, diese labile Form, dieses fast Singen, aber fast Sprechen, ist ideal, wenn man was Bedeutendes sagen wird und die Harmonie doch mitspielt. Die Harmonie ist nicht so führend, aber sie ist doch immer noch da. Und das hat mich immer fasziniert. Das kommt dann bei Wagner wieder. Und eigentlich im Prinzip finde ich das auch im Wozzeck passiert das sehr oft.
Und Sie haben dann auch eine bestimmte Funktion, nämlich Sie spielen Continuo.
Ja, Continuo ist einer meiner großen Leidenschaften, ja, stimmt.
Erzählen Sie mal, was das für jemand, der das nicht weiß.
Für jemand, was nicht weiß, also Continuo ist erstmal prinzipiell die Basslinie und die kann von vielen Instrumenten übernommen werden, also meistens Instrumente, die im Bassschlüssel lesen können. Das heißt Cello, Gambe, Violone, Fagott, teilweise sogar Posaune in der frühen Zeit, die Bass-Dulcian oder zum Beispiel eine Orgel und Cembalo. Also die linke Hand der Orgel, die linke Hand des Cembalos. Und dort haben wir sozusagen die Energie des Stückes in Zahlen wie kann man sagen, kryptografisch eingeschrieben. Also es gibt schwere Akkorde und leichte Akkorde. Es gibt dominantische Akkorde und tonische Akkorde. Also, und man kann sozusagen von der Continuo-Linie lesen, wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Spannung in einem Stück enthalten sind, indem man einfach auf die Ziffern schaut. Also desto höher die Ziffern sind, desto mehr 9 minus oder 7 oder Quartsextakkorde und so weiter, desto mehr Spannung drin ist, desto vielleicht spannender kann ein Stück sein. Es gibt auch wunderbare Stücke, wo es ganz seltene Modulationen gibt, ganz wenig oder niedrige Zahlen oder wie kann ich sagen, also nicht so viel Spannung. Und da muss man das sehr gut dosieren, weil natürlich von unten kannst du sehr viel führen, also positiv führen. Du kannst einem Sänger oder einem Geiger oder einem Melodieinstrument sehr viel den Weg zeigen. Und das ändert sich nicht in den meisten Sinfonien der Klassik und der Romantik. Also wenn man die Funktion eines Fagottisten hat, dann ist man sehr oft mit den Celli dabei, mit den Bässen dabei und man kann sehr früh erkennen, wohin uns ein Stück führt, wie viel Spannung ist in diesem Stück drinnen. Und da kann man wahnsinnig viel steuern, rhythmisch, harmonisch, und man ist gezwungen, sehr schnell zu reagieren. Also gerade in das, was wir gehört, also in dem Stück, was wir gehört haben, Purtimiro, es ist alles sehr frei gestaltet. Also man muss mit der Emotionalität des Sängers mitmachen und reagieren und vielleicht interagieren. Also man sendet sich Impulse und man bekommt das wieder zurück. Und das macht eben das Leben da unten, wo ich bin, in Bassschlüssel unglaublich spannend.
Sie sind eigentlich dann doch der geheime Chef?
Also es stimmt, dass die Basslinie eigentlich führend ist. Chef im Sinne, in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, also ist vielleicht kein gutes Wort. Also dirigieren finde ich besser. Also in dem Sinne, dass man Seelen dirigiert, dass man eine Idee von einem Stück hat und heute wird sozusagen meine Idee, also die vom Dirigenten gemacht und morgen die von einem anderen Dirigenten. Aber wie gesagt, noch einmal, führend ist immer die Musik. Wir müssen versuchen, die Idee des Komponisten zu realisieren. Und natürlich kann man nie wissen, welche sie eigentlich ist. Und das macht es eben so spannend. Man kann von Tag zu Tag, von Dirigent zu Dirigent, nur eine Weltanschauung über dieses Kunstwerk haben. Nur eine.
Was ich sehr interessant finde und fand, ist die Tatsache, dass Sie eben nicht nur junge Leute unterrichten, sondern dass Sie im Prinzip auch sehr berühmte Menschen, ja, ich sage das jetzt mal so salopp, coachen in gewisser Weise. Oder sagen Sie ein besseres Wort?
Meinungsaustausch. Energieaustausch.
Also Viktoria Mulova, ja. Veronika Eberle,
ja.
Anna Prohaska.
Ja, also das sind sensationelle Musiker. Also ich coache ja niemanden. Also manchmal kommen sie mit Fragen oder mit möchten was vorsingen, vorspielen und man sagt einfach eine Meinung dazu oder man versucht vielleicht ihnen eine Türe zu zeigen, die einem, gerade wenn man sehr instrumental unterwegs ist und sehr viel Druck hat im Leben und auch eine Solistenkarriere macht, ist es sehr schwierig dann, zurück zu dem eigenen Instrumentallehrer zu gehen oder so. Und man versucht dann, den Menschen eine Türe aufzumachen, die nicht gerade instrumental beladen ist, sondern andere Lösungen, also eher auf der musikalischen oder geistlichen oder spirituellen Seite ein bisschen weiterzuhelfen. Und man denkt, man weiß nicht, wie sehr diese Menschen, die so sicher auf der Bühne sind, wie viel sie auch zweifeln, wie schwer das ist, da vorne zu sein und zu dirigieren und solistisch unterwegs zu sein. Man übt tausende von Stunden, man ist dann unterwegs, man fliegt, man kommt dahin in einem fremden Saal, vielleicht mit einem fremden Orchester und man muss irrsinnig schweres Zeug spielen und man bekommt einen Applaus und man wird gratuliert und dann geht man zurück in dem eigenen Zimmer im Hotel und schaut dann CNN und ist alleine. Und natürlich entstehen durch die Jahre dann Zweifeln und also ich verstehe diese Menschen sehr. Es ist eine unglaublich harte Welt und wenn man da ein bisschen was helfen kann, mache ich das immer sehr, sehr gerne. Aber das sind sensationelle Künstler, also die könnten auch ohne mich locker weiterkommen.
Und wie sieht die Hilfe aus?
Also ich muss sagen, bei Vika, bei Victoria war das so, sie hatte eine fantastische instrumentale Ausbildung. Und in Russland in den 60er und 70er Jahren, sagen wir so, war die musikalische Ästhetik sehr, sehr anders, als wir sie heute haben. Und die wird sich wahrscheinlich immer wieder verändern. Aber die hatten relativ wenig Zeit, um sich in der Barockzeit auszubilden und in der Klassik. Also wichtig waren die großen romantischen Konzerte. Und als Vika dann mit Bach konfrontiert wurde und angefangen hat, sich da Gedanken zu machen, war sie ein bisschen verloren. Und ich habe einfach mit ihr gespielt. Ich habe ihr gezeigt, was der Bass sagt, was die Harmonie sagt und einfach kurz beschrieben, wo die starken Akkorde sind, wo die Spannungen sind und wo die Entspannungen waren. Vielleicht nicht dieses horizontale Denken, sondern ein bisschen das Vertikale einzubringen. Und natürlich, jeder findet dann seinen Weg, aber so ein bisschen, ich versuche immer eine Hilfe zu geben, indem man Alternativen anbietet. Und diese Künstler wissen dann genau, wie man das am besten ausnutzen kann. Und sie hat dann einen Riesenweg gemacht. Wir haben dann zusammen sogar aufgenommen. Ich habe ihre Partiten zweimal aufgenommen. Also eine Fassung in den früheren, also späten 90er und dann eine andere in 2008 oder 2009. Habe ich wieder ganzen Partiten aufgenommen im Studio und immer wieder gearbeitet. Und sie arbeitet nach wie vor wahnsinnig viel. Sie ist sogar von den Metallseiten auf Darmseiten gegangen, auf Barockbogen und hat sich auseinandergesetzt. Und ich finde es einen wunderbaren Weg und sehr tapfer auch von ihr, das zu machen.
Wir sind bei Prominenten gewesen, eben prominenten Namen. Und ein prominenter Name ist auch Christian Gerha, Herr.
Oh ja, ich meine, er hält sich nicht als prominent, aber ich finde, er ist ein absoluter, einer der ganz, ganz großen Künstler überhaupt heutzutage. Und ich schätze ihn maßlos. Das ist ein fantastischer Sänger und Künstler vor allem. Einer, der wirklich extrem inspirierend ist und eine fantastische Stimme hat, aber seine Seele und seine Emotionalität und seine extreme Intelligenz machen, dass er ein Unikat ist. Also alles, was ich von ihm gehört habe und jedes Mal, wo er bei uns im Orchester singt oder wenn ich Liederabende höre, ich fühle mich wahnsinnig angezogen und ich bin sehr dankbar, dass ich den Christian kennengelernt habe und dass ich den einfach erleben kann.
Sie haben Musik aus den Faustszenen mitgebracht. Wollen wir am Anfang vielleicht kurz noch einmal sagen, wie sich das so schön einpasst zu den anderen Stücken?
Also ich empfinde die Faustszenen als vielleicht das wichtigste Werk der Romantik. Ich finde es ganz zentral. Ich liebe das Stück unheimlich. Es ist fast, würde ich sagen, die weltliche Matthäus-Passion. Ich finde diese Mischung zwischen ein literarisches Oratorium, eine riesige Sinfonie und auch seine weltliche Oper. Also das ist keine genaue Gattung, sondern dieses Stück beinhaltet alles. Und was ich, abgesehen davon, dass die Musik sensationell ist, sind da die Texte auch sensationell. Also die Bindung zwischen Text und Musik, also höchste Poetik und höchste Musik, ist genauso wie zum Beispiel bei Monteverdi, wenn er sich den Ariosto oder Dante oder Petrarca oder Guarini vornimmt, also die besten Schriftsteller seiner Zeit zu musizieren. Und ich finde, dass dieses Stück einfach eine sensationelle Vollkommenheit hat. Und die Aufnahme, die wir hören, ist mit dem Christian Gerhaer und mit dem Daniel Harding und mit meinem Orchester. Und ich finde es eine besonders schöne, gelungene Aufnahme.
Mal kaum sprechen danach, weil es sich quasi immer weiter in die, ja, es löst sich fast auf in Schönheit, oder?
Ja, also das ist eine der schönsten Arioso und Arien überhaupt für mich, der Romantik. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich das damals spielen durfte. Und es war mir auch sehr wichtig, das mit ihm zu machen. Mein Orchester hat eine ganz tolle Beziehung zu Schumann. Wir haben damals mit dem Harnoncourt, was auch ein sensationeller Dirigent war und ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, das Paradies und Tiberi aufgenommen. Und das war auch eine fantastische Begegnung mit dieser Musik. Und Faust ist vielleicht noch tiefer und schöner einfach. Man kann wirklich staunen, wie gut diese Musik ist über das ganze Stück. Also besonders diesen letzten Teil vom Faust mit dem Chorus Mysticus und Dr. Marianus. Es ist einfach von einer unendlichen Perfektion. Die Bindung zwischen Wort und Harmonie und Musik ist so eng. Und das passiert selten in der Musikgeschichte, dass es auf diesem Niveau passiert. Ich finde auch die Instrumentation von Schumann, die immer so bestritten wird, einfach perfekt. Das ist für denkende Musiker. Also wenn man sie so betrachtet, dann ist es einfach ganz fantastische Instrumentation. Schumann konnte eben, das war so wie ein Seelenseismograph. Also es geht so tief und so nah an der Seele und an den wichtigen Stellen unseres Fühlens, dass man dieses Stück einfach von Anfang bis am Ende einfach nur lieben kann.
Das wäre fast ein schönes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz den Bogen zum Anfang schlagen. Was mich eben an Ihrer Biografie so interessiert hat und was wir eigentlich, glaube ich, nur in kleinen Dosen angeschnitten haben, ist die Tatsache, dass Sie tatsächlich, Sie sind Solofagottist im Orchester des Bayerischen Rundfunks und man denkt, okay, das ist eine Position, aber letztendlich ist es eben viel mehr, wie wir heute gesehen haben, weil diese Position einem doch viel mehr ermöglicht. Also noch einmal die Frage, die ich am Anfang gemacht habe, wie kommen diese Wege eigentlich zustande? Sie haben gesagt, durch Freundschaften, durch Musik. Was macht den modernen Musiker heute aus? Einen gewissen Plan? Kann man darauf überhaupt eine Antwort finden? Oder
also
ist es erstmal, tatsächlich?
Ich weiß gar nicht, ob ich ein moderner Musiker bin. Also ich bin modern nur in dem Sinn, dass ich heute lebe. Aber ich glaube einfach, dass die Flexibilität ein Riesenteil des modernen Musikers sein. Also flexibel zu sein und suchen. Mehr ist es nicht. Also Freude zum Suchen und sich weiterentwickeln, viel hören. Immer die Menschen, die einem inspirieren, versuchen vielleicht zu kontaktieren, also viel von denen zu wissen, zu suchen. Manchmal haben sie ein langweiliges Leben, aber sie sind auf der Bühne sensationell interessant. Es gibt auch das Gegenteil von Menschen, die auf der Bühne vielleicht nicht so interessant sind, aber wenn man mit denen spricht, wahnsinnig aufregend und interessant sind. Ich weiß nicht genau, was es heißt, moderner Musiker zu sein. Ich glaube, heutzutage sind wir in einer Phase, wo sehr viel die Vergangenheit auch gespielt wird. Also anders als es in jedem Jahrhundert war. Man interessiert sich für Musik von Dufay, von Campra, von Monteverdi, von Bach. Aber man spielt natürlich sehr viel auch Jörg Widmann und Riem. Und man spielt George Benjamin, man spielt Bert Whistle. Man springt von einer Woche zur anderen über 300-400 Jahre. Deswegen ist die Flexibilität sehr, sehr wichtig. Und ich glaube aber, dass die Energie, die zwischen Musiker zirkuliert, viel wichtiger sein. Und die, glaube ich, ist genau gleich wie vor 200-300 Jahren. Also die Freude an der Musik und dieses Gefühl zu haben, dass wir alle im positiven Sinne Diener sind, mag ich sehr. Also im Hintergrund zu stehen, ich weiß nicht, was Vordergrund und Hintergrund ist, vielleicht ist es gar nicht so weit, aber wichtig ist immer sehr, diesen Versuch, es gut machen zu wollen und es gerecht machen zu wollen, also würdig, die Würde einem Johannes Sebastian Bach oder Mendelssohn oder einfach würdig zu verteidigen und dafür zu kämpfen, dass es gut wird. Und manchmal gelingt es, manchmal nicht, aber man soll das immer flexibel und positiv machen. Mit den ganzen Erforschungen und dem ganzen Wissen, was immer neu dazukommt.
Marco Postingel, herzlichen Dank.
Bitte gerne.
Das war der Doppelkopf mit Marco Postingel hier in HR2 Kultur. Mein Name ist Natascha Pflaumbaum und wir hören noch eine Musik. Und zwar das Finale aus dem Streichquartett Nummer 6 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Es spielt das Cherubini-Quartett.